Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Unsere erste Sendung nach der Sommerpause. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber irgendwie wirkt Fußball ohne die FIFA ein bisschen ehrlicher und erfrischender. Grüße gehen raus zum Beispiel an die SV Elversberg. Und wenn wir jetzt in dieser gerade angelaufenen 64. Bundesliga-Saison noch so eine Art Titelkampf hinbekämen, dann wäre doch das Glück des Fußballfans fast schon perfekt. Der Herausforderer, der erste Herausforderer, wirkt auf alle Fälle ziemlich ambitioniert. Borussia Dortmund, das sind unsere Themen. Mutiger BVB mit neuen Stars, allerdings auch mit Sorgen. Die Gala Bayern zerlegen den VfB Stuttgart mit 5:1 und alles Klopp. Jürgen Klopp soll die Hoffnung der Fußballnation ruhen auf dem neuen Bundestrainer. Jürgen Klopp soll das DFB-Team zu Glanz und Gloria führen. Wir wollen darüber sprechen, ob das möglich sein wird. Unter anderem mit dieser Runde, der ersten Runde nach der Sommerpause. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Der deutsche Rekordnationalspieler. Zu seiner Zeit war ein Viertelfinal aus bei einem großen Turnier ein Desaster. Da haben sich die Zeiten geändert. Und er glaubt, Jürgen Klopp ist die beste Lösung. Ein herzliches Willkommen an Christoph Knerr, Fußballchef der Süddeutschen Zeitung. Und er meint, Harry Kane ist der beste Mittelstürmer der Bayern. Und die hatten viele gute Zeit. Gerd Müller. Die Frage ist, bleibt er? Und wenn ja, wie lange? Werden wir auch drüber sprechen. Dann herzlich willkommen an Carsten Kramer, Sprecher der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, war vorher auch schon viele Jahre im Marketing beim BVB. Wir wollen der außergewöhnliche, der angriffslustige Außenseiter in der europäischen Belletage des Fußballs bleiben, sagt er. Und ein herzliches Willkommen an Patrick Berger von Sky Sport News. Dort unter anderem zuständig für den BVB, aber natürlich auch Transferexperte, ist jetzt in diesen Tagen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und er glaubt, der BVB ist gut aufgestellt, um möglicherweise sogar in dieser Saison Titel zu holen. Und bevor wir uns dann dem Tagesgeschäft, das uns schon wieder voller Eilt hat, Carsten Kramer, widmen, eine Frage zum Einstieg. Wenn man sich so mit Ihrer Vita, mit Ihrer interessanten Vita beschäftigt, dann stellt man fest, dass Sie unter anderem auch Stadionsprecher bei Preußen Münster waren. Muss sich Norbert Dickel Sorgen um seinen Job machen?
Ich durfte ihn sogar schon zweimal vertreten. Aber Preußen Münster ist in der Tat mein Heimatverein, dem ich eine Menge zu verdanken habe. Ich habe leider nicht die Fähigkeit besessen, aktiv, erfolgreich und gut Fußball zu spielen, habe aber immer den Traum gelebt und durfte bei Preußen Münster die ersten Erfahrungen sammeln und bin mir fast sicher, dass ohne Preußen Münster ich nicht den Weg bei Borussia Dortmund gemacht hätte.
Sie fahren generell so diesen Weg, alle möglichen Stationen mal zu durchlaufen, ne? So rund um diesen Verein. Wo waren Sie gestern beispielsweise?
Gestern war ich im Stadion im Einsatz. Ich weiß, worauf Sie abzielen. Ich habe gestern mal ein bisschen im Ordnungsdienst reingeschnuppert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Stimmung so draußen ist, ob die Menschen sich wirklich so darauf freuen, wie es sich in den letzten Tagen und Wochen angefühlt hat. Und ich finde es immer wichtig, dass man viel mitbekommt, dass man weiß, was die Fans wollen. Denn am Ende machen wir das für die Fans. Wenn man da im eigenen Glaskasten sitzt, bekommt man nicht immer das mit, was die Menschen wollen. Und für die machen wir es. War eine gute und wichtige Erkenntnis und hat mich bestätigt, dass wir nicht ganz so viel in den letzten Wochen verkehrt gemacht haben.
Ja, interessant, Lothar. Dann würde man Uli Hoeneß mal zurufen, mach auch mal sowas oder kann man das nicht 1:1 übertragen? Nee,
kann man nicht 1:1 übertragen. Uli ist ja dabei, ja, hat aber auch seine Leute. Ich auch, ich verstehe das voll und ganz. Wie ich Trainer war, habe ich mich immer mit den Fans unterhalten. Ja, weil die Fans, die machen sich Gedanken von morgens bis abends, können nachts nicht schlafen, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Wenn Spieler nicht in Form sind. Und dann fragt man mal und dann haben die schon Ideen. Und dann lässt man sich das auch als Trainer oder als erfahrener Spieler durch den Kopf gehen, was sie so leiden. Und ich finde das schon gut, wenn man da dann an diese Gruppe von Leuten herankommt, die im Endeffekt für die Stimmung im Stadion sorgen, die ihr Geld ausgeben und gerade in Dortmund ja 80.000 jedes Mal. Und es sind ja nicht nur Millionäre, die da ins Stadion kommen, sondern auch Leute, die sich wirklich den Euro zweimal rumdrehen müssen. Und natürlich sollte man dann auch auf diese Menschen hören, beziehungsweise sollte sich mit ihnen sagen wir mal, austauschen.
Gestern souveräner 2:0-Sieg gegen den Hamburger Sportverein, aber eben ein dicker Wermutstropfen. Ja. Die Verletzung von Konstantelias, einem der neuen Griechen, der gestern schon aufgetrumpft hat. Wie genau ist die Diagnose? Kreuzbandriss ist ja befürchtet worden.
Ja, das fühlte sich gestern schon nicht gut an. Das haben ja Ole Bock und Lars auch schon direkt verkündet. Wir haben ja bewusst jetzt nicht die Blackbox vermeldet, sondern wir haben ja schon angedeutet, dass es keine leichte Verletzung ist, weil der Doc auch schon im Nachgang gesagt hatte, dass es sich nicht gut anfühlte. Heute hat's MRT dann stattgefunden und ja, leider ist es die traurige Bestätigung, dass es ein Kreuzbandriss ist. Lothar hat ja selber das auch schon mal erfahren, was das bedeutet. Jetzt hoffen wir mal, dass das Heilfleisch bei der es genauso ausgeprägt ist wie bei Lothar, aber es bleibt dabei. Es ist eine schwerwiegende Verletzung, eine langwierige.
Seine erste schwere und gleich im ersten Bundesligaspiel für den BVB. Wie bitter ist das für den Jungen?
Ja, unglaublich bitter. Unglaublich bitter, ich glaube, für den ganzen Verein, weil jeder in der kurzen Zeit gesehen hat, was der Junge drauf hat. Wir mussten ja alle schmunzeln, war gestern auch im Stadion, dass in der Halbzeit Sirtaki sogar getanzt wurde, über die Stadionlautsprecher wurden griechische Lieder gespielt, weil Karezas und er so gut funktioniert haben. Und das war natürlich dann bitter, ihn dann gestern geknickt zu sehen, mit einem Verband am Knie in den schwarzen Van ist er dann reingehumpelt und davongefahren. Und da wussten ja eigentlich schon alle, dass es länger dauern wird bei ihm. Also gute Besserung.
Absolut, dem schließen wir uns natürlich an. Christoph, wenn du die Bilder siehst, hättest du auch im ersten Moment schon so etwas vermutet, wenn man so kurz hängen bleibt, geht selten gut aus.
Oft sind ja die schweren Verletzungen die gar nicht so furchtbar schlimm auf den ersten Blick aussehen, wo es nicht raucht und staubt und keiner irgendwie so aus 10 Metern Entfernung in einen reingrätscht. Und wenn man die Dortmunder Verantwortlichen gestern nach dem Spiel schon gehört hat, das, also ist ja wie wenn man beim Arzt ist. Also wenn ein Arzt schon sowas sagt, dann weiß man hinterher schon, dann wird es wohl schon so sein, wenn die sich rauslehnen. Aber ich finde es tatsächlich jetzt nicht nur für den Spieler dramatisch und bitter und für den Verein, sondern am Ende vielleicht sogar für die ganze Bundesliga. Ne? Denn erstmal ist es ein Spieler, den man gerne zuschaut oder zugeschaut hätte, wie man jetzt sagen muss. Und zum Zweiten ist es ja so, dass die Bundesliga nichts dringender braucht für ihre Spannung und für ihre Dramaturgie als einen mutigen Herausforderer. Und die beiden Griechen da vorne hätten vielleicht dafür garantiert, dass es da vorne ein bisschen Spektakel zu sehen gibt. Das kann schon sein, dass dieser eine Ausfall ein bisschen die Bundesliga verändert.
Lothar, wie ist das für so ein Spieler? Wie war das für dich, als du diese Diagnose dann bekommen hast?
Also man hat es ja gestern schon eigentlich bei der Situation gesehen, dass da mit dem Knie irgendwas passieren musste. Das war einfach eine Bewegung. Der war frei, hat sich Körpergewicht gedreht. Ja, also es hat schon schlimm ausgesehen und ist leider alles bestätigt worden, wie man das von Anfang an annehmen konnte. Ja, ist natürlich für ihn jetzt ein Schlag ins Gesicht. Ich habe meinen Kreuzbandriss, da war ich 31, da hatte ich ein paar Weltmeisterschaften schon gespielt und bin nicht zum neuen Verein gekommen und habe dann beim zweiten Pflichtspiel im Endeffekt so eine schwere Verletzung gehabt. Und ich bin überzeugt, und es ist ja heutzutage in der Bundesliga gang und gäbe, der Verein wird alles geben, ihn jetzt in dieser Verletzungszeit so einfach wie möglich zu machen. Aber er muss natürlich selbst damit fertig werden. Also im Kopf, man kann mit ihm reden und die Unterstützung bekommt er. Aber verarbeiten muss es der Spieler selbst. Aber ich habe immer eins gemacht. Ich habe immer meinen Ärzten geglaubt. Und wenn der Arzt dann irgendwann mal grünes Licht gibt, und es war bei mir nach 4,5 Monaten, dann bin ich auf den Platz gegangen und habe auch keine Angst mehr gehabt. Das Wichtigste ist ja dann, dass eben dieses grüne Licht, das der Arzt gibt, für ihn heißt, jetzt kann ich wieder voll angreifen.
Also man würde ihm das Heilfleisch von Lothar Matthäus wünschen. Wie hat er selber reagiert? Hatten Sie schon Kontakt mit ihm?
Ja, wir haben gestern zusammen in der Kabine gestanden, Lars Ricken und ich, als der Doc ihm schon seine erste böse Vorahnung geschildert hat. Und der war total niedergeschlagen. Wenn man das Strahlen in seinem Gesicht sieht, da ist ja gerade noch mal Papa geworden und ist voller Euphorie nach Dortmund gekommen. Hat ja auch schon im Supercup gezeigt, was in ihm steckt. Also wir haben uns wirklich alle auf ihn gefreut und ich bin auch so ehrlich, dass ich heute auch an mir selber merke, dass uns das schon ein bisschen zurückgeworfen hat. Ab morgen werden wir wieder den Blick nach vorne richten. Aber zu einem Verein wie Borussia Dortmund gehört dann eben auch mal einen Moment der Trauer und der Enttäuschung zuzulassen. Und wenn man ihn sieht und was das für ein lebensfroher Mensch ist, das hat ihn gestern schon voll erwischt und es ist heute kein bisschen besser. Und es ist genau wie Lothar gerade sagt, unsere Aufgabe, ihm jetzt komplett den Rücken zu stärken. Das bekommen wir auch hin. Und ich bin mir ganz sicher, dass er auch am Ende gestärkt aus dieser Situation hervorgeht. Aber wenn du gerade erst vor 3-4 Stunden erfahren hast, wie deine nächsten 6 Monate aussehen, dann bitte ich um Verständnis, dass da die Betroffenheit bei uns, aber vor allem auch bei ihm sehr groß ist.
Das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist das bittere Business in der Bundesliga, dass dann auch schon darüber nachgedacht wird, könnte, müsste, sollte der BVB in irgendeiner Form was unternehmen, um das zu kompensieren. Weil es ja neben der menschlichen Komponente, die wir zu Recht angesprochen haben, eben auch ein sportlicher Verlust ist. Und dann kommt beim BVB schnell immer der Name Jadon Sancho auf. Der aktuell vertragslos ist. Ist das ernsthaft kann das ein Gedanke sein?
Es ist zumindest ein Gedanke, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen muss als Borussia Dortmund. Es ist wirklich verrückt. Wir haben gerade eben auch kurz in der Maske mal drüber gesprochen. Allein wie viele Nachrichten ich unmittelbar nach der Konstantelias-Verletzung von Fans bekommen habe, so nach dem Motto, was ist jetzt mit Sancho, kommt er jetzt, jetzt ist doch die Chance, jetzt geht die Tür auf. Also er weckt natürlich schon irgendwie nostalgische Gefühle, wenn man, ne, er hat ja auch in den zwei Zeiten, vor allen Dingen in der ersten Zeit, herausragende Leistung gebracht, die zweite war ein bisschen mit Abstrichen. Natürlich müssen sie sich mit ihm beschäftigen, aber, Carsten kann ja gleich auch sicherlich was dazu sagen, es gibt sicherlich auch Gründe, warum der Spieler jetzt aktuell noch nicht unter Vertrag ist oder einen Verein gefunden hat. Das letzte Spiel unter über 90 Minuten ist länger her. Der BVB hat ihn, glaube ich, sehr intensiv die letzten Monate nochmal gescoutet und sich angeguckt. Und deshalb muss ich fast schon alle Fans enttäuschen und sagen, das ist, glaube ich, nicht das Profil, auf das der BVB in den nächsten Tagen geht. Ich
muss jetzt einmal noch dazu sagen, also wir hätten den Namen Sancho ohnehin gespielt, ne? Aber wir halten es jetzt auch kürzer, als wir es vorgehabt haben, weil wenn man darüber jetzt so nachdenkt, was das für den Spieler bedeutet, der sich verletzt hat, ist es schwierig und trotzdem ist das ein Gedanke, der natürlich da ist. Deswegen einmal auch bei Laura Lutz, die ich ganz herzlich begrüße, die heute Social Media für uns betreut, die Frage, wie schätzen die Fans die Sinnhaftigkeit einer möglichen Rückholaktion Jadon Sancho ein?
Jadon Sancho, also mit einem dritten Anlauf bei Dortmund, das war das Thema. Und wir haben ganz konkret tatsächlich gefragt, Sorgen um Konstantelias, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht fix, dass es tatsächlich eine Kreuzbandrissverletzung ist. Und muss der BVB jetzt Sancho holen? Die Antwort finde ich heftig, fast drei Viertel der Befragten meinen, ja, es ist jetzt der Zeitpunkt und ich kann mit Patrick gehen, der kriegt die Nachrichten direkt. Wir haben sie auf Social Media bekommen unter den etwaigen Posts zum Thema. Sancho kommt nach Hause, ich schwöre, er wird wieder. Wir müssen dran denken, Bundesliga und Premier League kann man nicht vergleichen. Dann aber jetzt Sancho holen, ich möchte mir das Trikot kaufen. Fast nur in die Richtung tatsächlich Sancho holen, Sancho nach Hause. Also ist schon auch sehr viel Nostalgie mit dabei. Sancho holen, direkt einsetzen, die Empfehlung. Ich habe nur zwei, drei Sachen gefunden, wo es tatsächlich heißt, ihn nicht zu holen. Und ansonsten geht die Tendenz dahin, dass er halt eine direkte Verstärkung sein könnte, dann als ablösefreier Spieler, der keinen Vertrag mehr hat bei Man United. Genau. Und um vielleicht schon eure nächste Thematik anzuschieben, hattet ihr auch schon auf dem Tisch liegen. Das war die Frage des Tages, die Herrn Kramer schon geärgert hatte bei der Begrüßung. Machen wir später, höre ich gerade. Okay, dann machen wir das später und ärgern dann nochmal.
Das war die Frage, ob der BVB der Herausforderer der Bayern sein kann. Ich glaube, damit können Sie sehr, sehr gut umgehen, den Eindruck habe ich. Machen wir einmal bei Sancho den Haken hinter uns vor. Lösen wir das jetzt von dieser Verletzung, sondern einfach generell die Frage, weil das die Fans schon umtreibt. Ja. Ist Sancho ein Thema, das, mit dem Sie sich ernsthaft auseinandersetzen? Sie sind ja an der Basis unterwegs und bekommen schon mit, dass die Leute bei diesem Namen also eine Fantasie entwickeln.
Also wir wollen immer bei der Wahrheit bleiben. Ich habe es zu Patrick Berger vorhin auch schon gesagt. Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrifiziert als Jadon. Das ist einfach so. Das ist in der ganzen Sommerpause der Fall gewesen. Jadon hat sich ja auch nichts zu Schulden kommen lassen, ganz im Gegenteil. Also es ist ein tadelloser Junge. Aber wir handhaben das konsequent so. Und das ist dann selbst für so eine Sendung extrem langweilig. Wir kommentieren überhaupt keine Namen. Egal, was ich sagen würde, würde ich jetzt einen Satz mehr positiv über ihn verlieren, würde es Hoffnung nähern, würde ich was Negatives sagen, würde es in die andere Richtung ausschlagen. Ole Bock und Lars Ricken, die machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung. Wir haben ja nie ausgeschlossen, dass wir auch noch anderweitig tätig werden wollen. Kann ja auch noch sein, dass auf der Abgabeseite was passiert. Also das ist momentan komplett offen und seht es mir nach, dass ich die Namen einfach nicht kommentiere. Dazu gehört Jadon auch, ohne dass ich eine Bewertung der Wahrscheinlichkeit vornehmen möchte.
Ich werde nachher noch den einen oder anderen Versuch unternehmen bei dem einen oder anderen Namen. Aber hier machen wir jetzt mal den Haken hinter. Das haben wir verstanden. Kommen wir auf was anderes Spannendes von gestern. Ignacio, der junge Italiener, flog zunächst vom Platz. Da schauen wir sicherlich jetzt, oder wollen wir jetzt einfach mal drauf schauen. Eine rote Karte, die man, glaube ich, vertreten konnte. Hier dieses dann doch sehr rüde Einsteigen gegen Grönbeck und die rote Karte von Felix Zweier, dem Unparteiischen. Ja, der Ball war mit dem Spiel, aber die Intensität der Aktion, sagt man dann immer, Fuß ist hoch, rechtfertigt die rote Karte. Das wollen wir jetzt in der Diskussion gar nicht vertiefen, sondern das, was dann im Kabinengang passierte. Dieser Wurf, es war Gott sei Dank keine Glasflasche, sondern eine Plastikflasche Richtung Emblem des BVB. Christoph, was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Er ist ein 18-jähriger junger Kerl.
Ich glaube, vor 20 Jahren hätte man tatsächlich mit diesem Argument so einen Spieler davon kommen lassen und müsste das eigentlich auch heute noch, indem man sagt, das ist ein 18-jähriger junger Kerl, so wie du sagst. Aber heutzutage ist es, wo die ganze Branche natürlich so dermaßen ausgeleuchtet ist, grell und jeder Winkel. Und diese Spieler ja dann doch auch schon, die sind ja auch mit 14, 15, 16 schon, ich will nicht sagen Profis, aber in der Branche und gucken und müssten sich der Macht der Bilder eigentlich bewusst sein. Von daher könnte man jetzt hier aus dem trockenen Studio sagen, er hätte es wissen müssen, wo man ihn, glaube ich, auf jeden Fall in Schutz nehmen muss. Also wenn, er hat aufs Wappen geworfen, aber da war ja gar nichts anderes. Da war ja nur Wappen. Also
gut, ich erinnere mich natürlich an die 90er Jahre, Jürgen Klinsmann und der berühmte Tritt in die Tonne.
Wappen ist heilig. Ja. Ich sagen, also Lothar, das hat mich gestern gestört.
Lothar, einmal zur Erläuterung. Ja. Du hast das gestern bei uns kritisch eingeordnet. Ja. Heute gibt es Kommentare, die sagen, Mensch, Lothar, da muss man auch mal 5 gerade sein lassen. Wie siehst du es mit 24 Stunden Abstand? Du kannst ja diese Meinung weiterhin vertreten.
Wir haben uns gerade oben unterhalten. Ja. Heute werden die Spieler anders vorbereitet auf Profi-Dasein. Natürlich wird Dortmund, und da verstehe ich auch Niko Kovac, ihn verteidigen. Aber wenn ich jetzt aus neutraler Position Aussage. Ja, ganz durchgehen lassen würde es nicht. Ich würde nicht nur mit ihnen reden, ich würde ihnen vielleicht auch das erklären, dass man sowas nicht macht. Die müssen lernen, die dürfen Fehler machen, ja, dürfen ihn nicht wiederholen. Aber er hat ja schon die erste Flasche da in diese Richtung geschmissen oder die gleiche Flasche. Die war noch ein bisschen weit entfernt und dann hätte er ja irgendwo runterkommen können. Also es war ja nicht 20 Sekunden nach der roten Karte, sondern es sind 2-3 Minuten vergangen gewesen. Ja, es sieht saudumm aus, aufs eigene Wappen zu schmeißen mit einer Plastikflasche. Du hast es richtig erkannt, es war eine Plastikflasche. Aber ja, ganz durchgehen lassen darf man es nicht, auch wenn er natürlich traurig ist. Er hat südländisches Blut in seinen Adern. Aber trotz alledem kann man das nicht dann als Entschuldigung hernehmen, dass er hier aufs eigene Wappen schmeißt.
Alles gesagt von euch. Ich sehe es ein bisschen entspannter. Nico hat es gestern auch angesprochen. Der Junge war komplett niedergeschlagen. Das war ja keine Attacke gegen das BVB-Logo. Es hängt übrigens auch noch, ne? Also ich würde es wirklich nicht überbewerten. Ich kann verstehen, dass der ein oder andere es von außen etwas anders sieht. Aber der Junge ist so BVB-committed. Der war so niedergeschlagen.
Der hat sich über sich selber geärgert.
Natürlich, der hat ja nun auch gewusst, was da passiert ist. Und wir lassen auf den Jungen überhaupt nichts kommen. Und deshalb würde ich es ungerne überhöhen. Ich weiß, dass man es ein bisschen unglücklich findet, aber das war ja kein Wurf gegen das BVB-Logo. Ich glaube, er war mit sich selber so unzufrieden, er war von sich im Zweifel so enttäuscht. Und zu einem Verein wie Borussia Dortmund gehört es auch dann in solchen Situationen zu seinem Spieler 100% zu stehen. Und deshalb, wir sprechen mit den Spielern regelmäßig. Das war kein Angriff gegen den Verein oder gegen das Logo. Und von daher.
Haben Sie es ihm denn jetzt auch nochmal verdeutlicht, dass er vielleicht beim nächsten Mal
ich bin ja auf dem Weg nach München gewesen. Wir überlegen nochmal, ob wir das Logo vielleicht links oder rechts hängen, ne? Weil genau wie gerade gesagt wurde, da hinkt ja nun mal nur. Das war ja nun mal nur. Wo soll er denn hinwerfen? Wir arbeiten das nochmal nach und wir werden dann die Gelegenheit nutzen, in einer der nächsten Sendungen uns dazu nochmal ausgiebig zu äußern. Sollte euch das Thema weiter so beschäftigen?
Es beschäftigt uns, weil es tagesaktuell ist. Und ich würde jetzt Lothar natürlich auch einmal noch die Chance geben, ein mildes Urteil abzugeben. Denn Lothar selber hat ja als Spieler auch von dieser Emotion gelebt. Ich erinnere mich an legendäre Interviews von dir, Lothar, in Karlsruhe mit meinem Freund Babak Milani, als du einfach immer wieder zum Mikrofon zurückgegangen bist. Ich will damit sagen, manchmal kommt man vielleicht in so einer Situation nicht so schnell runter. Auch wenn 2-3 Minuten, das ist dann nicht viel vergangen.
Mir hat es aber dann Strafen gegeben vom DFB. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ja, also weil ich einen Fehler gemacht
habe. Wie teuer war es?
Ich glaube 10.000 und ein Spiel Sperre.
Ja, so du hast Richtung. Der Welt ein legendäres Interview geschenkt. So muss man das sehen.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich verurteile jetzt deswegen keinen Spieler. Und ich sage auch gar nicht, es hat halt sehr unglücklich ausgesehen, dass da eben gerade dieses Vereinswappen, wo geliebt wird, in dieser Region. Ja, dieses Wappen hat eine Ausstrahlung, hat eine Wirkung, hat eine Bedeutung. Und es war halt sehr unglücklich, dass das Wappen dort gehangen ist. Ja, wenn da eine normale Wand gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gesagt. Nichts gesagt.
Gut, also wir haben jetzt verschiedene Lösungsmöglichkeiten sozusagen auf den Tisch
gelegt. Ich nehme das mit. Vielen Dank für eure Beiträge. Wir würden es ungern überhöhen. Wir mögen unseren Jungen, der hat diese Energie. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Nico in den letzten Spielen der letzten Saison schon auf ihn gesetzt hat. Der ist ja nur noch sehr, sehr jung. Und ich würde in der Beurteilung von Samuel das nicht zu negativ ausschlagen lassen wollen.
Gut, das lassen wir jetzt exakt so stehen. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Wir sind alle immer froh, wenn die Spieler leidenschaftlich sind. Aber er wird daraus lernen. Und damit ist, glaube ich, der Haken dahinter gesetzt. Und jetzt schauen wir darauf, wie der BVB generell auch durch diesen Sommer gekommen ist. Vinko Bicanic, wir haben ja schon den einen oder anderen Transfer angesprochen. Aber was ist die Idee, was ist das Ziel von Borussia Dortmund in dieser Saison?
Willkommen zur neuen Borussia.
Etwas mehr Spektakel, größerer Unterhaltungswert. Und so sieht das dann aus. Gerassi, Tor!
Die Saison geht gut los gegen Hamburg für den BVB.
Erste Halbzeit top. Ich glaube, war eine perfekte Halbzeit. Wir haben alles das umgesetzt, was wir umsetzen wollten.
Viel Offensive, viele Ideen, viel von dem, was in der wahrlich nicht schlechten letzten Saison doch immer wieder gefehlt hat.
Wir haben versucht, jetzt die Mannschaft deutlich zu verjüngen, deutlich mehr mit spielerischen Akzenten auch zu versehen. Das ist, glaube ich, von der Personalauswahl unserer sportlichen Leitung gut geglückt.
Sie haben vor allem, und darauf muss man erst mal kommen, diese zwei Griechen geholt, Konstantelias und Karezas. Eine Idee in ihrer Originalität vielleicht ein wenig erinnernd an das tschechische Doppel Rosický und Koller Anfang des Jahrtausends. Ob die zwei Jungs aus Hellas Ähnliches vollbringen können?
Also das sind schon zwei Jungs, die uns hier eine andere Dimension bringen können und auch bringen werden. Das haben sie heute auch gezeigt.
Noch gibt's beim BVB Bratwurst, nicht Gyros in der Halbzeit, aber das könnte sich ändern, wenn's so weitergeht. Konstantelias mit seinem Premiere-Tor aber leider nach aller Freude kurz nach der Pause mit schwerer Verletzung ausgewechselt, mit einem Grund, warum Dortmund dann schwächer wurde.
Zweite Halbzeit, ja, tun wir uns ein bisschen schwer, vielleicht irgendwo ein bisschen menschlich, aber klar, das ist eine Sache, die wir aufarbeiten müssen und es reicht nicht immer in einer Halbzeit, das ist auch ganz wichtig.
Eine starke Halbzeit gegen Hamburg, eine gute Halbzeit schon im Supercup, noch fehlt es dem neuen BVB an Stabilität. Das Risiko war ihnen bewusst, als sie Adeyemi, Brandt und Süle gehen ließen. Geld gespart, Jugend gewonnen.
Aber wir geben natürlich auch ein bisschen Sicherheit auf, weil diese Jungs, die wir jetzt geholt haben, natürlich, denen fehlt natürlich vor allen Dingen eins, nämlich Erfahrung.
Das Ziel ist eine attraktivere Borussia, die hier und da um Titel mitspielen kann. Und eigentlich wollen sie höher hinaus als zuletzt, auch wenn es schwer wird.
Wir haben letztes Jahr eine gute Bundesliga-Saison gespielt, hatten 73 Punkte, da sind wir früher mit Meister geworden. Das geht heute nicht mehr, weil der FC Bayern eben halt alles dominiert. Das können wir aber bei Borussia Dortmund auch nur bedingt ändern, weil wir haben uns ökonomisch so weit auseinanderentwickelt, der erste und der zweite Deutschlands, dass es einfach unter normalen Voraussetzungen schwierig ist, die Nummer 1 zu werden.
Trotzdem träumen sie davon. Und ein Anfang ist gemacht. Es ist durchaus eine neue Borussia zu sehen, mit mehr Mut, mehr Spielwitz und viel Leidenschaft. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Kam ein bisschen zu spät, aber das ist ja das, was wir wollen. Der Junge ist emotional dabei.
Leidenschaftlich, mutig, jung und manchmal ein bisschen übermütig. Willkommen zur neuen Borussia.
Es war gestern definitiv schon zu sehen, was Borussia Dortmund möglicherweise drauf hat, zumindest punktuell. Wird das dazu reichen, auch dauerhaft in dieser Saison zumindest dran zu bleiben an den Bayern?
Also ich glaube, deswegen habe ich das auch eingangs schon gesagt, ich glaube, dass da die beiden Griechen wichtig gewesen wären. Mhm. Weil das natürlich in diesem Kovac-System, wo ja ein Sancho vielleicht gar nicht reinpasst ins klassische Profil, weil diesen klassischen Flügelspieler gibt es oder Flügelstürmer gibt es beim BVB im Moment gar nicht so richtig in der Startelf. Und deswegen glaube ich, dass die beiden Griechen extrem wichtig gewesen wären, um diesem kompakten Kovac-Fußball sozusagen das Zocken obendrauf zu geben. Und im Übrigen glaube ich auch, ich habe den Gerassi auch viele Jahre in Stuttgart verfolgt. Und da gab es ja auch zuletzt Debatten, hat er keine Lust mehr oder ist der gar nicht so gut. Ich glaube, dass Gerassi so gut ist. Und zwar vor allem dann, wenn der zwei solche Spieler hinter sich hat. Man hat es gestern beim 1-0 gesehen, wie der plötzlich aufblüht, der Stürmer, wenn er Doppelpass spielen kann und so. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Konstantelias-Verletzung für den BVB und für die Bundesliga nicht gut ist.
Aber es ist ein interessanter Punkt. Also du glaubst, dass Gerassi sogar noch Potenzial nach oben hat und davon profitieren könnte, weil sozusagen die Zuarbeiter noch besser und edler sind.
Also vielleicht nicht nach oben, aber zumindest wieder auf das Level zu kommen, das man von ihm gesehen und erwartet hat.
Spannender Punkt.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich verfolge ja auch die Diskussion, dass viele sagen, Fabio Silva müsste jetzt spielen und der Gerassi war letzte Saison nicht richtig bei der Sache. Sicherlich hat er in manchen Spielen auch lustlos gewirkt, aber trotzdem noch eine Quote, von der ein oder andere Stürmer träumt. Und man hat gestern im ersten Durchgang gesehen, die Kombination, das Passspiel, die Passschärfe, er ist wieder eingebunden in dem Zusammenspiel mit Konstantelias und mit Carrezas. Das hat mir auch Hoffnung gemacht, dass es beim BVB und vor allen Dingen auch bei ihm persönlich wieder dahin geht, dass er an alte Zeiten anknüpft. Also für mich ist er und bleibt er ein Top-Stürmer, wenn er eben richtig bedient wird. Und das war in der vergangenen Saison, abgesehen von Flanken, von Gerassi oft, Riasson oft, dann eben nicht der Fall.
Aber die Diskussion, die ihr gerade ansprecht, oder die vermeintliche Lustlosigkeit, die haben wir so nicht wahrgenommen. Mhm. Also ich finde, dass Serou sich in Diskussionsgefilden befindet, die so überhaupt nicht zutreffend sind. Ja. Die hat es bei uns überhaupt nicht gegeben. Und er hat gestern einmal mehr gezeigt, was wir an ihm haben. Wir setzen komplett auf ihn. Niko Kovac hat das auch nochmal hervorgehoben. Und selbst wenn ihr meint, er wäre lustlos gewesen, was wir so überhaupt nicht bestätigen können, dann ist seine Trefferquote in der letzten Saison auch wieder außerordentlich gut gewesen. Das ist nämlich einer der wenigen Stürmer, der keine Elfmeter schießt und dann trotzdem noch eine ordentliche Abschlussquote hat.
Können Sie denn nachvollziehen, dass gelegentlich der Eindruck entsteht durch die Körpersprache?
Ach, weiß ich nicht. Also wir wissen ja, was wir an ihm haben, dass ihr eine womöglich andere Wahrnehmung habt. Aber wir bekommen ja die Spieler, jetzt ich nicht persönlich, aber Trainer tagtäglich mit. Und es gibt gute Gründe, warum wir auf Serou setzen und warum wir davon überzeugt sind, dass Serou der richtige Stürmer für uns ist.
Er war aber schon, um kurz einzuhaken, mit der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, glaube ich, weniger zufrieden. Er hat auch ein Interview nach der Saison gegeben, wo er klipp und klar gesagt hat, wir haben jetzt hier nicht groß was geholt. Ja, wir sind in den Pokalwettbewerben früh ausgeschieden und das ist dann alles andere als zufriedenstellend. Ne? Und dass er sich zumindest auch mit seiner Entourage, mit einem möglichen Wechsel beschäftigt hat, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Also
ja, wir müssen es wissen. Also bei uns ist er nicht gewesen. Er fühlt sich in Dortmund wohl und ich finde, er hat das gestern eindrucksvoll wieder gezeigt. Er ist in einer richtig guten Form, klar committed und von daher würde ich die Diskussion gar nicht aufmachen.
Er hat gestern beim ersten Tor ist die ganze Klasse eigentlich eingeflossen. Ja. Also Ball an, Mitnahme, Präzision,
so wie man es kennt. Genau. Ja, vor allem das Spiel miteinander. Er hat jetzt welche, die mit ihm spielen und die ihn einsetzen, da wo er hinläuft. Und das war in der letzten Saison nicht vorhanden. Genau. Für mich gehört das sie natürlich nach wie vor. Vor einer in der Harry Kane wahrscheinlich die Nummer zwei. Also ich habe ihn schon in Stuttgart gesehen, habe auch damals schon gesagt,
könnte
für Bayern sein, weil er die Qualität einfach mitbringt. Jetzt ist er in Dortmund, sind wir froh, dass er in Deutschland spielt. Ja. Und wenn er diese Spiellaune und Lust, weil er eben auch von der Mannschaft profitiert, von dem Spiel der Mannschaft. Ja, das ist ja nicht nur, sind ja jetzt nicht nur die zwei griechischen Neuzugänge, sondern da kommt ja auch ein Matcher nachgeschoben. Ja, da kommt mal der Bellingham. Da passiert dann was da vorne und er bewegt sich und jetzt bekommt er den Ball. Letztes Jahr hat er sich vielleicht das eine oder andere Mal bewegt. Gleich bewegt wie jetzt, hat aber den Ball nicht bekommen. Und dann winkst auch mal ab, dann schüttelst du mal mit dem Kopf, dann tust du den Kopf nach unten und dann kommen natürlich solche Aussagen, wirkt lustlos. Aber wenn du nicht einbezogen wirst im Spiel, dann denkst du auch, was soll ich denn hier? Jetzt laufe ich schon wieder, ich laufe richtig, aber ich bekomme den Ball nicht. Und deswegen, wie gesagt, also Gerassi für mich einer der stärksten oder hinter Kane wahrscheinlich der stärkste Stürmer in der Bundesliga.
Wie soll denn die große Erzählung aussehen beim BVB? Was ist die Idee hinter dem, was sie bei den Transfers gemacht haben?
Also zunächst einmal glaube ich, und ich hoffe, dass die Experten uns da recht geben werden, wir haben ein richtig gutes Fundament. Wir haben ja auch kaum Stammspieler abgegeben. Klar haben wir mit Karim und Julian zwei Spieler verloren oder abgegeben, die viele Spiele gemacht haben. Aber das Gerüst steht ja. Und Nico hat ja dieser Mannschaft auch was beigebracht. Das Fundament ist ja geblieben, diese Stabilität. Ich finde, das hat man gestern hinten raus auch gesehen, wie wir dann auch gegen den Ball in Unterzahl gearbeitet haben. Also ich glaube, dass wir eine richtig gute Mannschaft schon vor der Transferperiode gehabt haben. Und jetzt haben Nico, Lars und Ole die Mannschaft punktuell noch verstärkt um so ein, zwei Komponenten, die uns vielleicht in der vergangenen Saison gefehlt haben. Und deshalb glauben wir, dass...
Das Aufregende, das Abenteuer,
ich würde, so was in der Art? Ja, weiß ich gar nicht, ob das immer die Adjektive sind, die es notwendig macht. Wir haben weitere Akzente setzen wollen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wenn Sie nach dem größeren Bild fragen. Wir wollen immer besser werden. Mhm. Das ist bei 73 Punkten in der Bundesliga verdammt schwer. Aber wir haben ja in der Champions League und im DFB-Pokal jetzt, sagen wir mal, nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Da gibt es ja noch ein bisschen Luft nach oben. Das wollen wir Schritt für Schritt machen. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir dort verpflichtet haben, auf einem sehr guten Weg sind. Aber, das muss man leider auch anerkennen, das sind junge Leute. Jetzt haben wir die Verletzung zu beklagen, die uns aber als Verein oder als Mannschaft nicht komplett zurückwerfen wird. Also ich würde das ungern immer an einzelnen Namen und an einzelnen Spielern festmachen. Dafür ist der Verein und die Mannschaft viel zu stark. Aber ich glaube, wir müssen auch in Kauf nehmen, dass es womöglich mal einen Rückschlag gibt und ein bisschen Geduld auch haben. Und wenn wir das alles ausbalanciert mitbringen, dann sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir unserem übergeordneten Ziel, besser zu werden, auch wirklich gerecht werden.
Jetzt, es geht ja um die Mannschaft, wie sie zusammengeblieben ist. Sie haben einen der besten Torhüter in Europa. Sie haben mit Schlotterbeck einen ganz wichtigen Spieler, der zurzeit fehlt. Haben Gattu dazu bekommen, ein Riesentalent aus Salzburg. Hat ja auch einiges gekostet. Dann im Mittelfeld für mich den besten Achter, den wir in Deutschland haben, Metscher. Den habe ich auch vor der Weltmeisterschaft schon gelobt. Ersten zwei Spiele hat er gezeigt, was er kann. Danach ist er mit der Mannschaft untergegangen. Dann diese griechischen Talente. Gyarassi haben wir ja auch gerade schon gelobt.
Ja, Joe ist ja nun auch. Ne?
Also, ja, da kommen ja noch einige dazu. Ja, ja. Der Anton ist deutscher Nationalspieler. Ja. Sabitzer ist ein erfahrener österreichischer Nationalspieler. Bellingham hat auch Schritte nach vorne gemacht nach dem ersten durchwachsenen Jahr. Also da wächst schon was zusammen. Bayer, anderer deutscher Nationalspieler. Also die Mannschaft hat auch in der Breite eine gewisse Qualität. Aber natürlich ist es natürlich zurzeit bitter, welche Spieler eben dann nicht zur Verfügung stehen aufgrund Verletzungen.
Jetzt haben wir die Qualität des Kaders zu Recht besprochen und auch gelobt. Jetzt müssen Sie einmal ganz stark sein. Jetzt sprechen diese Frage aus, die wir eben schon angedeutet haben. Wird das reichen oder ist es überhaupt die Zielsetzung, wenn man besser werden will und Zweiter war, wäre besser dann Platz 1? Kann das reichen, die Bayern wirklich zu ärgern oder vielleicht sogar mal in dieser Saison den Bayern vorbeizuziehen?
Also wir beschäftigen uns, ich weiß, dass das langweilig ist. Also ich glaube erstmal, es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Ziele großartig nach draußen zu hauen. Das macht keinen besser. Das ist nicht das, was uns intern antreibt. Wir haben Prämiengespräche mit der Mannschaft. Wir haben Verträge geschlossen, in denen alle Fälle geregelt sind.
Auch der Meisterfall.
Also es ist, wenn ich alle sage, dann wird der mit dabei sein. Wäre doof, wenn wir das...
Ich brauche immer eine Frage länger, um es zu verstehen.
Das habe ich mir gedacht, aber nein. Wir sind gut beraten, uns mit uns selber zu beschäftigen. Ich will jetzt nicht so eine Phrase nach der anderen abarbeiten, aber es macht keinen Sinn. Ich meine, die Bayern haben am Freitag so schlecht, glaube ich, nicht gespielt. Wir haben im Supercup gegen die Bayern verloren und trotzdem werden wir jetzt nicht permanent mit weißen Taschentüchern wedeln und sagen, das war's. Wir wollen in der Bundesliga eine gute Rolle spielen. Ich glaube, wie wir gerade schon herausgearbeitet haben, das Fundament ist top. Wir haben übrigens in der letzten Saison, glaube ich, 14, 15 Mal zu Null gespielt. Da hinten hat sich nichts verändert, genauso wie Lothar das gerade gesagt hat. Und deshalb sind wir ambitioniert und ehrgeizig, aber das wird nicht besser dadurch, dass wir jetzt permanent irgendeinen Meisterschaftskampf oder Ähnliches ausrufen. Je länger wir gewinnen, Lars hat das die Tage mal gesagt, und wenn wir dann im Mai immer noch eine Rolle spielen können, dann kann man über bestimmte Dinge reden, aber aktuell geht's Woche für Woche um Punkte und deshalb war es gut, dass wir gestern so aus dem Startblock gekommen sind.
Aber das lässt sich doch hören. Jetzt frage ich nach bei Laura, wie sehen es die Fans?
Kann der BVB die Bayern im Titelrennen ärgern? Das ist die Frage, die wir rausgesendet haben. Und immerhin ein knappes Drittel von allen, die darauf geantwortet haben, meint ja und freut sich deswegen definitiv schon auf den 8. Spieltag. Pünktlich zu Halloween ist nämlich nicht gruseln, sondern Klassiker angesagt.
So, jetzt habe ich den Moment nicht aufgepasst. 69% trauen es dem BVB nicht zu, ne? Also zwei Drittel dann nicht. Gut, aber ich glaube, also es muss ja auch realistisch sehen. Also die Bayern, ich war am Freitag da, sind brettstark. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Glaubst du, dass von Niko Kovac, aber jetzt von Bayern abgesehen, in dieser Saison noch mehr verlangt wird, als in Anführungszeichen nur sehr seriöse und solide Ergebnisse einzufahren? Also auch noch die B-Note in Gestalt von aufregendem Champagnerfußball, nein, also aufregendem Offensivspiel dazu
kommt. Also ich glaube, im Grunde selbst für einen hochambitionierten Verein wie den BVB, der auch durch die, ich glaube, 11 Jahre hintereinander Champions League jetzt auch wirklich genügend eingenommen hat, selbst für so einen Verein, das ist, glaube ich, zunächst einmal das erste Ziel, wieder in die Champions League zu kommen. Ich glaube, das ist erstmal klar. Trotzdem ist es so ein bisschen die Frage, dass man nach außen nicht die großen Sprüche klopft, ist klar, weil das könnte sich wann am 8. Spieltag dann bitter rächen, wenn man den FC Bayern dann zu sehr gereizt hat. Aber die Frage ist für mich, was intern kommuniziert wird. Ich glaube schon, dass die Bundesliga einen mutigen Herausforderer braucht. Und ich glaube auch, dass der FC Bayern im Übrigen einen mutigen Herausforderer braucht. Also das ist ja die alte Debatte, wenn die Bayern dann im April mal wirklich gefordert werden, tut es den Bayern auch gut, wenn sie vorher ein bisschen Körperspannung aufbauen konnten. Deswegen glaube ich schon, dass der BVB dies Jahr eine noch kompaktere, noch bessere Rolle spielen kann. Niko Kovac wird die große Frage sein, deswegen komme ich wieder auf die beiden griechischen Zauberer zurück. Da wäre für mich jetzt die große Frage gewesen, was sich durchsetzt. Also sind die beiden dann genau das, was dieser kompakte Kovac-Fußball obendrauf noch braucht und was dann den nächsten Schritt ermöglicht? Oder, ich sage es mal ein bisschen hart, beim FC Bayern wirft man Niko Kovac bis heute so ein bisschen vor, er hätte die Künstler so ein bisschen limitiert.
Aber er hat sich entwickelt.
So, erstmal hat er sich
also, wie ich ihn wahrnehme, hat er sich total entwickelt.
Das wäre für mich das ist für mich die ganz große Frage, wie sozusagen ein ambitionierterer, auch ästhetischerer Spielansatz und Kovac, wie das dann zusammengeht. Ich traue es Niko Kovac schon zu.
Ich hatte den Eindruck, letztes Jahr war der pragmatische Ansatz genau der, den es gebraucht hat. Und
ganz sicher. Also dem würde ich aber zu 100% beipflichten. Wir müssen immer noch mal wissen, wo wir herkamen. Also was Niko da hingelegt hat mit uns. Und deshalb bleibe ich dabei. Wir haben ein richtig gutes Fundament. Das trägt die Handschrift von Niko. Ich finde es manchmal auch zu kurz gesprungen, wenn ich das immer nur mit pragmatischem Fußball gleichgesetzt bekomme. Denn wir haben auch Spiele in Dortmund gesehen. Wir haben nicht nur die wenigsten Tore bekommen.
Aber es war auch pragmatisch.
Ja, aber das gehört auch mit dazu. Klar. Also man muss ja wissen, wo wir herkommen. Und jetzt machen wir die nächste Schritte. Aber es ist nicht so, dass wir die letzte Saison immer nur 1-0 gespielt haben oder uns die Siege ermauert haben. Also ich finde, es ist ein Tick zu kurz gesprungen. Und ich finde, es ist auch die Arbeit von Niko nicht wertschätzt. Denn wir sind super, super zufrieden. Wir sehen das als ein Langzeitprojekt bei Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass wir da ein sehr gutes erstes Zwischenfazit ziehen.
Langzeitprojekt mit ihm.
Ja, wir sind mega zufrieden. Also sonst würde ich ja nicht solche Aussagen treffen. Und wenn wir das Spiel am Samstag gesehen haben, dann setzt sich das fort, was wir in der Rückrunde der letzten Saison entwickelt haben. Wir sind mit einem 4-0 gegen Freiburg im Mai auch noch gesegnet gewesen. Also das ist ja nicht so, dass wir immer nur trostlosen Fußball gespielt haben. So habe ich den Eindruck, ist das in der Wahrnehmung dann verkürzt wiedergegeben. Also wir sind auf einem richtig guten Weg mit Niko Kovac und von daher passt es. Und ich glaube, dass das bei uns Perspektive hat.
Was schon natürlich interessant ist, und das fordern natürlich viele Fans, ist die Einbindung von Talenten. Und ich glaube auch, dass das was ganz Neues sein kann, was sich Niko Kovac demnächst auch auf die Visitenkarte
aber schreibt. Was heißt denn demnächst? Aber Ignacio, also ihr müsst, ja, aber dann Fakten. Ignacio, guckt euch mal an, wer zuletzt in der Rückrunde noch bei uns gespielt hat. Also ich glaube auch das wieder so nach dem Motto, der Niko setzt, das ist Quatsch. Also der Niko sucht die besten Spieler aus und der lässt das nach einem gewissen System spielen. Und dann ist es relativ egal, ob der alt oder jung ist. Natürlich hilft eine gewisse Erfahrung in bestimmten Stressmomenten, aber das heißt ja nicht, dass unter Niko Kovac keine jungen Spieler zum Einsatz kommen.
Genau, das habe ich auch nicht gesagt. Auch wenn man auch wenn man in die Vergangenheit guckt, weiß ich schon auch, dass es in den anderen Stationen sicherlich Spieler gab.
Jetzt reden wir über den BVB und über die Ist-Situation. Und wenn man das gesehen hat, was da bei uns am Samstag auf dem Platz war, dann finde ich, ist all das, was man immer mit der Vergangenheit in Verbindung bringt, einfach überholt, weil das, was der BVB zuletzt in der Rückrunde gezeigt hat und das, was wir jetzt am Samstag gezeigt haben, spricht eine ganz andere Sprache.
Man sieht aber auch an der Aufstellung, er entscheidet sich für Routine, für Riasson beispielsweise, der jetzt kein gelernter Innenverteidiger ist, anstatt einem Philipp Omane. Setzt dann natürlich auch, um Sicherheit zu bekommen, das verstehe ich auch, auf einen Sabitzer, anstatt da vielleicht nochmal irgendwie was
Jüngeres einzusetzen. Also ich gehe da jetzt nicht ins Kleinkleid. Also, also wenn Sie die Meinung haben, behalten Sie die. Ich sehe das differenzierter.
Also ich sehe es ganz einfach so. Wenn die A-Note stimmt und du wirst Meister, dann ist die B-Note uninteressant.
Ist egal, klar. Nein, aber...
Ja, ist so.
Aber Meister werden ist schwer.
Ja, aber ich sage ja, wenn die A-Note... passt. Und du wirst Meister. Wen interessiert die B-Note? Ja. Und Nico, denkt einfach so, dass wir erstmal die Punkte holen müssen. Die hat er geholt vor 1,5 Jahren, wie er angefangen hat. Platz 11 oder 10. Exakt. In die Champions League geführt. Ganz sicher auch nicht mit dem Fußball, der jetzt vielleicht von ihnen erwartet wird. Aber man hat es ja gestern vor allem in der ersten Halbzeit gesehen. Und ich war ja vor Ort. In der zweiten Halbzeit hat der HSV ein bisschen mutiger gespielt. Dann hat man auch bei den Dortmundern gesehen, dass sie das eine oder andere Problemchen gehabt haben. Aber in der ersten Halbzeit, die Leute haben sich gar nicht mehr hingesetzt. Die haben Standing Ovation gegeben, weil es schön war zuzuschauen. Hat natürlich, und das möchte ich auch vorsichtig sagen, der HSV, dein HSV, dein dazu beigetragen.
Also aber es war tatsächlich mit die beste erste Halbzeit, die ich vom BVB vielleicht in den letzten, weiß ich nicht, 5 Jahren
der HSV, gesehen der hat, ne? Silva jetzt verpflichtet, hat er nach den Eindrücken von Vera,
der schon gelandet ist.
Genau, der schon gelandet ist und der nach den Eindrücken von gestern gebraucht wird, um es vorsichtig zu formulieren.
Aber ich glaube,
auf alle Fälle helfen wird.
Um nochmal auf den Niko Kovac nochmal, um das vielleicht abzubinden.
Man merkt ja auch, das Thema ist irgendwie da, sehr angriffslustig, auch von Carsten Kramer, finde ich gut.
Will ich gleich auch noch loswerden.
Was man sozusagen Niko Kovac, glaube ich, positiv anrechnen muss in Bezug auf Dortmund, ist, dass die Reihenfolge stimmt. Also sozusagen erst das Kompakte, erst das
Fundament.
Was Herr Kramer Fundament nennt. Wenn man sich zurückerinnert, wo Dortmund jetzt sozusagen zuvor war, da gab es ja immer dieses leichte Gerücht und diesen leichten Ruf, die sind ein bisschen zu anfällig und ein bisschen zu weich und wenn es eng wird, so ein bisschen Dieven und so. Das war vielleicht auch schon natürlich überzeichnet, aber das war so ein bisschen, in Mainz verliert man dann die Meisterschaft. So. Und das hat natürlich Niko Kovac, er hat diese Truppe geerdet und gehärtet und das ist sozusagen Schritt 1. So. Und jetzt ist die Frage, kommt die Entwicklung oder kommt sie nicht? Aber ist es die richtige Reihenfolge?
Genau. Und das meinte
ich
damit.
Stimmen Sie zu? Ich freue mich. Ich nehme alle Expertenmeinungen auf, nehme sie mit nach Dortmund und werde sie morgen dem Sport in Gänze zur Verfügung stellen.
Und was wird das denn für Konsequenzen haben?
Ja, darüber sprechen wir dann nächste Woche wieder.
Es wird die Konsequenz haben, dass der Vertrag mit Niko Kovac verlängert wird. Also wie ich das vernehme, wird es eine Länderspielpause Gespräche geben. Der erste Step ist ja, dass zunächst der Vertrag von Lars Ricken verlängert werden muss, der dann über Niko Kovac entscheidet. Beide, das ist ja auch spannend, haben ja bis 2027 Vertrag. Also noch ist es nicht langfristig
ausgelegt. Ja, wir alle haben bis 27 Vertrag, dann macht das ja Sinn, dass wir das eine nach dem anderen machen.
Ole Burg hat ein bisschen länger Vertrag zum Beispiel.
Das ist ja klar. Aber geht das in die Richtung?
Naja, das, was Herr Berger gesagt hat, mein Vertrag läuft auch am 30.06.27 aus, Lars auch. Denke aber, dass wir irgendwann jetzt bei Zeiten miteinander sprechen werden. Also dann schauen wir weiter.
Und Sie wollen bleiben?
Ja, was ist denn das für eine Frage, wenn man vom BVB arbeiten darf? Also ich würde sehr gerne weitermachen wollen. Ja. Mir macht das einen Heidenspaß, das ist eine Riesenverantwortung, das ist der Verein für mich. Und ich habe ein sehr vertrauliches und gutes Miteinander mit Aki Watzke. Ich denke, der sieht das ähnlich und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn es weitergeht.
Ja. Und bei Niko Kovac stehen, das habe ich eben so rausgehört, die Signale von Vereinsseite auch
auf. Ja, die Wertschätzung ist verdammt groß und Borussia Dortmund lechzt nach Kontinuität. Das ist immer eine unserer Stärken gewesen. Das haben wir zuletzt auf der Trainerposition nicht mehr gehabt und von daher, Wechsel sind in der Regel nie gut.
Es läuft, und zwar das so spannend, ist ein bisschen die Zeit weg. Deswegen mache ich jetzt 3-4 Personalien einfach sozusagen im Frage-Antwort-Spiel. Kommt Zeit Elmaler, dessen gescheiterter Transfer im Sommer doch viele beschäftigt hat, nochmal auf Wiedervorlage in der kommenden Saison? Greifen Sie da nochmal an?
Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Wir haben für uns irgendwann die Entscheidung getroffen, dass das Thema für uns erledigt ist. Muss man einfach akzeptieren, gibt's im Leben. Und damit ist das jetzt für uns geregelt und erledigt. Und wir sind ja gerade dabei, die aktuelle Transferperiode abzuschließen. Aber er erzählt, dass es auch kein Zufall, dass ich heute hier sitze, weil Lars Ricken und Ole Burg gerade ganz andere Aufgaben haben. Also die Frage stellt sich gerade nicht.
Bleibt Silva?
Ja, Stand heute ist er bei uns, ja.
Und Stand nach Deadline Day?
Ich habe das vorhin schon gesagt, ich kommentiere das überhaupt nicht, ob da jetzt noch was passiert. Unsere Spieler haben unser absolutes Vertrauen, dazu gehört Fabio auch wenn es jetzt eine Entscheidung gegeben hat, dass er sich hinten anstellen muss. Aber Stand heute ist Fabio weiterhin noch Spieler von Borussia Dortmund.
Schlotterbeck hat Vertrag bis 31. Setzen Sie darauf, dass er wirklich so lange bleibt und das Gesicht des BVB als Spieler immer mehr wird?
Ja, Schlotti ist ein Gesicht, der ist hundertprozentig committed. Und trotzdem haben wir schon in der letzten Phase der Saison gesagt, dass es legitim ist, dass Spieler auch bestimmte Träume träumen. Wir müssen dann auch akzeptieren als Borussia Dortmund bei allem Selbstbewusstsein, dass es noch 2, 3 Vereine gibt, die vielleicht noch mehr Reiz ausüben. Das wäre doch benagelt, wenn man das als Verein nicht anerkennt. Und trotzdem ist der sowas von auf den BVB geeicht, dass wir ein fantastisches Gesicht mit ihm haben. Neben ihm mit Waldi, mit Breck und Job und Felix viele Spieler haben, dass die dann aber alle womöglich ihre Karriere nicht beim BVB beenden, das ist nun mal zu akzeptieren, hat aber trotzdem nichts damit zu tun, dass das Gesichter sind, die den BVB par excellence vertreten.
Welche Perspektive abschließend hat Emre Can, der jetzt verletzungsbedingt ausfällt? Aktuell?
Ich glaube, das war für uns in dem Moment, als die Verletzung passiert ist, überhaupt keine Frage, dass es weitergeht. Denn Emre ist ein echt richtig wichtiger Führungsspieler, hat eine sehr, sehr wichtige Position innerhalb der Mannschaft und auch innerhalb des Vereins. Wir schätzen ihn sehr. Volle Rückendeckung und wir hoffen, dass wir ihn dann auch so schnell wie möglich wiedersehen. Ist leider auch eine sehr komplexe und langwierige Verletzung, dass ich heute nicht sagen kann, wann das der Fall sein wird, aber ich bin mir sicher, dass wir Emre im schwarz-gelben Trikot wieder Fußball spielen sehen.
Würde ich mir auch wünschen, einer, der gut zum BVB passt.
Megatyp, absolut.
Wie er Fußball spielt, wie er im sportlichen Sinne das Leben, das sportliche Leben auf dem Platz
lässt. Auch ein Topmann für den BVB.
Klar. Absolut. So, gleich sprechen wir unter anderem über die Bayern, aber auch über eine spannende Personalie. Lothar, Markus Krösche wird bei Eintracht Frankfurt, so heißt es, in Frage gestellt. Da wollen wir gleich auch ein paar frische Informationen zu liefern, aber eben auch schauen auf die Bayern, die am Freitag glänzten und die Tore wollten wir uns jetzt eigentlich noch mal kurz anschauen, aber ansonsten, da sind sie, wunderbar. Also 5:1 hieß es am Ende gegen den VfB Stuttgart. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Eintracht Frankfurt. Gestern gab es ein wildes 3:3 bei Union Berlin nach 3:1 Führung. War so eine Art Déjà-vu. Also die Probleme in der Defensive begleiten Eintracht Frankfurt auch unter dem neuen Coach Adi Hütter. Und jetzt, Christoph Knerr, gibt es eine Diskussion, die für viele überraschend kommt. Die dreht sich um Markus Krösche, der seit 2021 erfolgreich Manager bei der Eintracht ist, der zuletzt durchaus mal in die Kritik geraten ist, aber eigentlich den doch sehr schönen Ruf des Transferkönigs unter anderem hat. Und es gab einen Bericht in der Bild, der darauf hinauslief, dass bei einer Aussichtsratssitzung, die es am Mittwoch geben wird, möglicherweise sogar eine Trennung besprochen wird. Was wirft man ihm wohl vor?
Naja, also wir können ja zunächst mal nur über das sprechen, was sozusagen fußballerisch oder sportlich debattiert wird. Es gibt, wird ja jenseits des Platzes wird ja auch das eine oder andere diskutiert, was schwer einzuschätzen ist. Ich glaube, was sportlich ihm vorgeworfen wird, das eine ist, glaube ich, sehr naheliegend. Wir haben jetzt noch 2 Transfertage vor uns. Man hat das Gefühl, Eintracht Frankfurt ist tatsächlich so unfertig wie kein anderer der 17 Bundesliga-Clubs. Also wenn man da genau reinguckt, was die jetzt noch tun müssten, ein Innenverteidiger, ein Linksverteidiger, vielleicht noch ein Sechser, vielleicht noch ein Stürmer, das ist schon viel. Also das hat sich inzwischen so eingebürgert, dass man am Deadline-Day tätig wird, so als wüsste man nicht vorher schon, dass man irgendwas transferieren muss. Aber dass man wirklich noch eine halbe Mannschaft bauen muss, das ist schon eher ungewöhnlich. Das wäre sozusagen der aktuelle Anlass. Und das andere ist womöglich die langfristige Entwicklung. Markus Krösche ist ja, ich glaube auch zu Recht, dafür gefeiert worden, dass er 3 ganz teure Verkäufe gemacht hat, 3 teure Stürmer, fast alle an die 100 Millionen ran. Und man hatte fast das Gefühl, dass er sozusagen das Transferwesen ein bisschen neu definiert. Auf einmal wurde man als Manager nicht mehr für Käufe, sondern für Verkäufe gefeiert. Und da hat er natürlich die Latte sehr hochgelegt. Aber das ist natürlich auch ein riskantes Modell. Denn wenn man verkauft, muss man die Lücke wieder schließen. Das gelingt nicht immer nahtlos. Und dann kann es bei einem Club wie Frankfurt halt mal passieren, dass man nicht Dritter, sondern plötzlich Achter wird. Und dann stockt in der öffentlichen Wahrnehmung schon die Entwicklung.
Problem ist natürlich immer, so eine Mannschaft muss wachsen. Und je mehr Bewegungen es gibt, desto schwieriger wird das. Das war in der vergangenen Saison zu sehen. Wir fragen mal nach bei der Frankfurter Rundschau bei Christopher Michel, der die Eintracht sehr intensiv beobachtet. Schönen guten Abend, Christopher. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Wie substanziell sind diese Gerüchte aus deiner Warte und nach deiner Einschätzung einer möglichen Ablösung von Markus Krösche?
Ja, guten Abend nach München runter. Sie sind, wie ich finde, schwer greifbar aktuell. Man spürt, es gibt so verschiedene Ströme, die einerseits natürlich kritisieren, dass es auf dem Transfermarkt momentan sehr langsam vorangeht, dass es ein paar Flops gab jetzt in der Vergangenheit, El Yawahi genannt oder der Ex-Trainer Albert Riera. Und das alles sorgt natürlich bei einem Traditionsverein wie der Eintracht für eine unfassbare Nervosität und Hektik. Daher kann ich noch gar keine hundertprozentige Tendenz abgeben, würde mich da jetzt noch nicht festlegen. Aber die Zukunft von Markus Krösche ist nicht erst seit gestern Diskussionsthema hier in Frankfurt.
Wie siehst du denn die bisherige Transferperiode, die ja noch nicht zu Ende ist und die immer, das haben wir gelernt in den letzten Jahren, auf den letzten Metern eine ganz eigene Dynamik entwickeln kann?
Ich fand sie bis Anfang August ziemlich gut. Er hat es geschafft, viele, ich nenne es mal, Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Junior Dina Bimbe, der zu Schalke gegangen ist, Smolcic weg, Christian Listech weg, Noel Futkoy weg, jetzt auch Batshuayi weg. Das hat er sehr gut gemacht im Verkauf. Für Brown und Amanda 80 Millionen einzunehmen, das ist auch top gewesen. Und die ersten Einkäufe waren auch gut, mit Onyedika zum Beispiel als defensiven Mittelfeldspieler oder Aseko. Aber dann kam das große Stocken und die Eintracht hat offenbar den Transfermarkt etwas falsch eingeschätzt, auf England Millionen gehofft, die es bislang nicht gab. Und dadurch stockte dieser große Umbruch stockte dadurch.
Ja, und dann hatten sie ein Torhüterproblem, das haben sie jetzt mit Atubolo vermutlich gelöst, aber das haben sie auch lange mitgeschleift. Abschließend deine Einschätzung dazu, ob er, also Markus Krösche, noch das Feuer hat, das eigentlich immer in ihm brannte. Es gibt Leute, die sagen, er könnte vielleicht mal längeren Urlaub vertragen. Also wirkt nicht mehr ganz so heiß wie noch vor ein, zwei Jahren.
Er hat eigentlich in seinen 5 Jahren bei der Eintracht nie einen richtigen Urlaub gemacht. Der täte immer gut, aber der Markus Krösche brennt. Und der hat keine Lust, dass diese Transferperiode verhühnert wird. Mir kommt es so vor, als wird jetzt nochmal so ein neues Feuer kommen. Je lauter die Kritik wird, desto fokussierter wird Markus Krösche. Und er arbeitet mit Hochdruck daran, dass die Lücken, die ja auch vom Kollegen Christoph Knär hier schon genannt wurden, in der Verteidigung oder im Angriff, vielleicht auch im Mittelfeld, bis Dienstag 20 Uhr geschlossen werden. Und ich bin mir jetzt schon sicher, lieber Patrick, ihr werdet am Deadline Day bei eurer Sendung ganz oft die Eintracht mit drin haben, weil ich glaube, es wird noch richtig was passieren mit mal Minimum 5-6 Transferbewegungen in beide Seiten in den nächsten 2-3 Tagen.
Christopher, danke schön. Kurz die Gelegenheit für dich, das nochmal so ein bisschen zu intensivieren.
Ja, erstmal Gude nach Frankfurt, ne? Oder nach Bad Vilbel besser, zum Herrn Michel.
Was habt ihr im Deadline Day vor?
Ja, definitiv werden die uns beschäftigen. Ja. Markus Krösche wird mal wieder nicht zugeschaltet oder als Gast da sein. Hat er nie gemacht, weil er am Deadline Day eben immer alles zu tun hat. Ich glaube, dass die Eintracht noch einen Stürmer verpflichten wird. Einen Außenverteidiger, einen Innenverteidiger. Lilian Brassier ist bereits in der Stadt und wird zeitnah unterschreiben bei der Eintracht. Kommt aus der französischen Liga. Also sie haben noch ein bisschen was vor. Und auf der Abgangsseite ist ja auch noch die große Frage. Er ist darauf angewiesen, wieder Transferüberschüsse zu erzielen. Das ist auch so vorgegeben. Das ist bei der Eintracht der normale Gang. Und da knirscht es natürlich auch manchmal mit Adi Hütter. Ne? Also ein Doan, der ein Angebot von Etihad hat. Also das ist auch eine große Frage, wie es da auf der Abgangsseite weitergeht.
Ja. Ich möchte generell nicht nur bei Frankfurt, dass der Trainer seine Wünsche hat und dass der Geschäftsführer oder in dem Fall Markus Krösche im Endeffekt ja auch seine Pflichten hat, nämlich Überschüsse. Er hat in den letzten 5 Jahren sowohl wirtschaftlich als auch sportlich, besser kann man es nicht machen mit Eintracht Frankfurt. Absolut. Sie haben Erfolge gehabt, sie haben Überschüsse gehabt. Transfergeschäfte sind alle pro Markus Krösche. Der hat in diesem Jahr für 80 Millionen verkauft. Ohne Atubolo muss verpflichtet werden, müssen noch 10, 12 Millionen nachbezahlt werden. Bisher haben sie 30 Millionen ausgegeben. Also auch da stehen zurzeit 50 Millionen plus. Die Erfolge international gespielt, über Champions League, über Pokal, Titel geholt unter Markus Krösche. Mir fehlt die Fantasie. Und dass ein Trainer mal einen Spieler will, den er auch nicht bekommt, das gibt es sogar bei Bayern München. Das ist doch eine Normalität. Aber hier wird irgendwas hintenrum gespielt gegen Markus Krösche, weil vielleicht einige Leute ihn was neiden, was der Frankfurter Eintracht gut getan hat.
Also ich habe auch heute mit dem engsten Umfeld telefoniert und da hieß es auch, also eigentlich sei mit einer Ablösung am Mittwoch nicht zu rechnen und Krösche habe auch noch das Feuer, das wir eben angesprochen haben.
Ob das dann, wie das ist, wie das sich entwickelt, werden wir sehen. Fehlgriff mit dem Trainer Riera hat sicherlich eine gewisse Dynamik reingebracht. Wenn man die 5 Jahre in Summe ansieht, war das sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Aber auch so etwas kann mal auslaufen. Wir wissen es nicht, gibt verschiedene Aspekte, ist interessant. Sie haben wir rausgelassen, war Ihnen vermutlich...
Alles gut, ich habe auch mit uns selber genug zu tun.
War ja aufgrund seiner guten Arbeit auch mal...
Auch mal beim BVB ein Thema, auch bei den Bayern ein Thema. Und jetzt will Laura nochmal die Sicht der Fans schildern.
Ein paar Stimmen gibt es. Es geht vor allem gar nicht so konkret jetzt tatsächlich um Markus Krösche an sich, sondern um die Unruhe, die dem Verein mutmaßlich schaden wird in der Saison, die offensichtlich hoch anspruchsvoll wird. Das wirkt mittlerweile eher wie ein schlechter Film als wie ein Bundesliga-Club. Wenn da nicht bald Ruhe einkehrt, wird das eine ganz bittere Saison für die Eintracht, heißt es zu einem Post zum Thema rund um Markus Krösche. Dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass die in Frankfurt immer ein Bauernopfer brauchen. Alex Meyer, Dani da Costa, Dino Topmoller oder jetzt eben Markus Krösche, heißt es da. Dann geht es konkret um Adi Hütter. Er wirkt solide und sympathisch angesprochen auf die Beziehung mit Markus Krösche. Allerdings hat er dann auch vielsagend geantwortet, wird hier gemutmaßt. Und dann wird noch in den Raum gestellt, Frankfurt, das neue Schalke. Wenn es eigentlich ganz gut läuft, stelle ich mir selber ein Bein. Final, die Frage des Tages, die Eintracht aus Frankfurt betreffend. Diffus, eine Trennung zwischen Frankfurt und Krösche richtig oder nicht? Also da kann man wirklich eigentlich nichts rauslesen. Deswegen auch kein Wunder, dass das so heiß diskutiert wird hier bei uns bei Sky 90.
So ist es. Frankfurt, Schalke, die Parallele, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Beide lösen großes Interesse aus und beide haben eine riesen Fanbase. Ich glaube, das können wir soweit festhalten. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sich Eintracht Frankfurt und Markus Krösche zueinander und miteinander verhalten. Dann sprechen wir jetzt über die Bayern, die am Freitag diese 64. Bundesliga-Saison eröffnet haben und Hansi Küpper einfach so weitermachten wie in der vergangenen Serie.
Der FC Bayern startet fulminant in die neue Bundesliga-Saison. In der 21. Minute Kimmich mit der Ecke, Upamecano mit dem ersten Saisontor in dieser Bundesliga-Saison. Upamecano macht das 1:0, das war der Halbzeitstand. Zweiter Durchgang, Chabot scheitert noch, dann kommt der Ball zu Wagnoman. Der VfB, er gleicht aus und er hofft auf die Überraschung beim deutschen Meister. Aber die Hoffnung zerschlug sich, keine 3 Minuten später. Kimmich, super Vorarbeit, Olise mit dem 2:1, die erneute Führung für den FC Bayern München. Und wieder keine 3 Minuten später, Davis als Vorbereiter für den unglücklichen Wagnoman. Was für ein Eigentor. Er rutscht hier sozusagen in die Hölle. Jetzt lief es nur noch in eine Richtung. 82. Minute, der eingewechselte Saibari, Neuzugang, verdattelt den Ball fast, macht dann alles richtig, legt auf für Pavlovic und der besorgt das 4:1 und der Rekordmeister hatte noch nicht genug Nachspielzeit. Der Ball kommt zu Luis Diaz und der mit dem 5:1. Die Bayern zum 15. Mal zum Auftakt der Saison unbesiegt.
Herr Kramer, beschleicht Sie möglicherweise das unangenehme Gefühl, dass die Bayern noch stärker geworden sein könnten in dieser Saison?
Boah, ich finde, die machen es einfach permanent fortwährend gut. Das muss man anerkennen. Und wir haben das ja beim Supercup auch zu sehen bekommen. Aber ich finde, wir haben auch in der zweiten Halbzeit aufgezeigt, dass wir an der einen oder anderen Stelle auf Augenhöhe unterwegs sind. Wir haben ja in der letzten Saison jetzt auch nicht mit 4 oder 5 Toren Abstand verloren. Aber die Qualität, die die Bayern haben, die ist schon unglaublich. Und auch in der Breite des Kaders und die Art und Weise, wie sie auftreten. Und so ein Spieler wie Harry Kane, den muss man ja als Fan des deutschen Fußballs letztendlich willkommen heißen in der Bundesliga, wo man Vertreter eines Wettbewerbers ist. Die machen schon echt gut und von daher muss man an der Stelle auch einfach den Hut vor der Arbeit der Bayern ziehen.
Über Harry Kane wird ja jetzt diskutiert. Es geht um seinen auslaufenden Vertrag. Gespräche sind angelaufen, hat Kane selber auch gesagt. Also die Bayern haben eigentlich die Regel über 30 Einjahresvertrag, ist zuletzt mal aufgeweicht worden. Jetzt geht es offensichtlich darum, 2 oder 3 Jahre. Was rätst du den Bayern, Lothar?
Also erstmal die besten Bayern, die ich kenne, und ich bin schon lange genug dabei. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Sehr viel Ruhe, sehr viel Zusammenhalt, Respekt untereinander. Der Trainer hat hier einen ganz großen Anteil gehabt. Max Eberl hat ihn gebracht, deswegen glaube ich, war das auch ein Faustpfand, dass mit Max Eberl verlängert worden ist. Nicht nur die Spieler Olise und Diaz, oder die er geholt hat, Tah, Bischof, ablösefrei, sondern vor allem Kompany. Und ich muss sagen, es macht den FC Bayern Spaß zuzuschauen. Und nicht nur über eine Halbzeit, sondern immer über 90 Minuten, weil sie wollen und wollen und wollen und wollen nur das eine. Sie wollen Tore schießen. Sie wollen im Endeffekt alles geben, diese 90 Minuten. Da wird nichts taktiert und so weiter. In der Breite haben sie sich meiner Meinung nach verstärkt mit zwei Spielern, die 100 Millionen gekostet haben. Alle, die jetzt den Verein verlassen.
Klingt schon gut, ne? In der Breite verstärkt, zwei Spieler, 100 Millionen.
Ja, das ist aber heutzutage.
Klar, für Bayern-Ansprüche ist
auch,
es so. Klar.
Und auch für die Ziele, wo sie haben. Ja, die haben ja noch ein Ziel, das sie im letzten Jahr nicht erreicht haben, wo
Champions
sie
knapp
gescheitert waren. Das ist dieses Jahr ihr großes Ziel. Und das Allergrößte, was ich bei Bayern München je erlebt habe, war, und jetzt komme ich auf was Trauriges zurück, der Name Musiala. Man weiß es im Verein 6, 7, 8 Monate. Aber es wissen ja nicht nur der Präsident und der Arzt. Der Arzt hat sowieso Schweigepflicht. Das weiß die ganze Mannschaft. Und es ist nichts rausgekommen. Da sieht man den Zusammenhalt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, diesen Respekt mit so einem Thema, so geschlossen, richtig umzugehen. Da kann ich nur sagen, Chapeau vor dem FC Bayern. Und sportlich läuft sowieso, ja, für mich eben ein ganz großer Favorit auf alle Titel, um die sie mitspielen. Und das sind sie eigentlich jedes Jahr. Ich wünsche ihnen die Champions League, ja, weil sie es irgendwie verdient haben. Und wenn man auf Harry Kane zurückkommt, würde ich sagen, absolut kann ich unterschreiben. Und er ist für mich auch der große Favorit auf den Ballon d'Or.
Wann hast du diese Geschichte mit Musiala erfahren? Warst du da auch einen Tick früher dran? Nein. Oder bist du sozusagen auch überrascht?
Ich habe einen sehr nahen Kontakt zur ganzen Familie. Aber von dieser Sache habe ich eben auch durch die zwei Vorfälle in Heidenheim und gegen Leipzig dann das aus den Medien erfahren.
Hast du mit ihm selber jetzt mal Kontakt gehabt?
Nein, mit seiner Mutter.
Wie sehr belastet das die Familie?
Ja, oder natürlich große Belastung für die Familie. Also ja, nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie, für sein Umfeld, für sein Management. Natürlich, ja, ähnlich wie jetzt diese Verletzung in Dortmund, stehen alle zu ihm, der FC Bayern steht zu ihm. Aber wie gesagt, da muss er jetzt durch. Er hat eine schwere Phase hinter sich, diese Verletzung, wo er ihn auch bei der Weltmeisterschaft wahrscheinlich beschäftigt hat. Und jetzt dieses Thema kommt auch sehr viel auf ihn herein. Aber
wird er das schaffen?
Durch dieses Umfeld, das nicht nur der FC Bayern ist, sondern eben, wie gesagt, auch Familie, Management, Freunde, bin ich überzeugt, dass das in ein paar Wochen hoffentlich dann vorbei ist und dass der Kopf dann auch dieses Problem im Endeffekt draußen lässt und nicht mit reinbringt auf dem Platz, wo er eigentlich im Training überragend trainiert hat. Nach dieser Operation, wo seine Metallplatte rausgekommen ist, hat er überragend trainiert. Auch Kompany hat es gesagt. Und dann kommt eben das nächste Problem. Und aufgrund dessen, wo er sich da aufhält, wie er da unterstützt wird, bin ich sicher, dass er auch da gestärkt herausgeht.
Wir wünschen es dem Menschen Jamal Musiala an allererster Stelle mit 3 Ausrufezeichen. Und es ist auch dem Spieler Musiala zu wünschen, logischerweise. Und das hängt ja auch miteinander zusammen, dass er wieder auf den Platz zurückkehrt und zur alter Stärke findet. Die besten Bayern aller Zeiten, sagt Lothar Matthäus. Und er ist ein paar Jahre dabei, hat die Bayern selber in den 80er, in den 90er Jahren geprägt. Müssen Sie noch diese Generation, die Champions League, gewinnen, um diese Einschätzung noch mal sozusagen mit einem Ausrufezeichen zu versehen?
Also für die Geschichtsbücher ja, wenn man dann hinterher in 20 Jahren noch sagt, dass die haben die Champions League gewonnen. Das ist ihnen auch zuzutrauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was Lothar sagt, ist ja im Grunde, das hängt ja alles miteinander zusammen. Der Sport und das, was in der Kabine passiert, ist ja voneinander nicht zu trennen. Also eine Mannschaft, die dann nach dem 4-1 noch unbedingt das 5-1 will und die von diesem Trainer offenkundig jedes Wochenende aufs Neue motiviert wird. Die gehen ja jedes Spiel an, als sei es ein Champions-League-Finale. Und obwohl sie genau wissen, wahrscheinlich gewinnen wir heute 3-1 oder 5-1. Und trotzdem lassen die sich keine Sekunde hängen. Das ist, glaube ich, das Hauptgeheimnis. Und da sind wir tatsächlich wieder bei Musiala angelangt. Man hat das bei diesem Leipzig-Spiel gesehen, finde ich. Als da dieser Zusammenbruch kam, hatte man den Eindruck, als Zuschauer, die Leipzig-Spieler sind komplett geschockt. Die wussten überhaupt nicht, was passiert. Und bei den Bayern-Spielern hatte man das Gefühl, okay, die waren vorbereitet. Und dass das wirklich in einem derartig in einer derartig geschwätzigen Branche, die nicht so wirklich groß ist und wo jeder mit jedem seit Ewigkeiten zusammen ist, dass das nicht rauskommt und dass der Kompanie das schafft, dass in der Kabine, also bei Bayern gibt es ja diesen berühmten Spruch, er hat die Kabine verloren, der Trainer. Also ich glaube, noch nie hat der Trainer eine Kabine so sehr im Griff wie dieser Trainer, das muss man wirklich sagen. Und allein deswegen sind es, glaube ich, die besten Bayern.
Kann man sogar so weit gehen, dass all das wie diese Sache mit Musiala gehandelt wird, vielleicht sogar den Zusammenhalt stärkt, ohne dass es das jetzt wirklich gebraucht hätte?
Genau, also ohne dass es gebraucht hätte, ist nicht so, dass es vorher irgendwie gebröckelt hat, aber natürlich macht sowas auch in der Mannschaft etwas, ne? Wenn ein unglaublich beliebter Spieler und ein Spieler, dem alle auch ein Stück weit zuarbeiten, weil er so wichtig ist für Fußball Deutschland, aber auch vor allen Dingen für die Bayern, wenn dem sowas passiert und man so dicht hält, muss ich auch sagen, Chapeau, und ist das wirklich ein tolles Zeichen. Für mich geht auch in diesem Jahr der Bundesligatitel nur über die Bayern, auch wenn die Dortmunder wirklich einen mutigen Angriff gewagt haben und auch immerhin über 100 Millionen Euro ausgegeben haben. Ich habe ja anfangs die These aufgestellt, dass der BVB in dem Jahr auch mal reif ist für einen Titel. Ich finde eher im DFB-Pokal, das wäre wieder sowas, wo der BVB auch alles daran setzen muss. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass bis zum Schluss auch in der Bundesliga spannend.
Würde gerne einmal schon noch diese Vertragsthematik Kane aufbringen. Also es ist erkennbar, dass beide Seiten sich extrem schätzen und also eine Tendenz schon deutlich zu sein scheint. Aber wäre es bei aller unbestrittenen Klasse dieses Spielers ein Risiko, auf 3 Jahre zu gehen, erst 33 Jahre?
Ja, ich glaube, fix auf 3 Jahre zu gehen wäre schon ein Risiko, gerade jetzt bei dem Gehaltsvolumen. Ich meine, bei einer 3-Jahres-Verlängerung mit Signing Fee reden wir ja wahrscheinlich sind wir bei 100 Millionen, wenn man das Gehalt von roundabout 25 bis 30 geschätzt von Harry Kane nimmt. Das ist ja schon eine Menge Holz. In so eine Kategorie war der BVB beispielsweise noch nie. Deswegen würde ich sagen, 3 Jahre ist ein Risiko. Über 2 Jahre kann und muss man definitiv reden, und die Qualität hat er unbestritten. Man kann es ein bisschen mit Lewandowski vergleichen, der sicherlich noch athletischer, noch fitter war, aber irgendwann gab es dann auch diesen Kipppunkt, wo es dann nicht mehr so richtig funktioniert hat. Den sehe ich jetzt gerade noch nicht bei ihm, weil er für mich ein vollkommener Fußballer ist, der auch auf der 10, der nach hinten arbeitet, der irgendwie alles kann, der nach außen was ausstrahlt. Und ich sage, bis heute noch sollte man sich glücklich schätzen, dass der Kapitän der englischen Mannschaft in der Bundesliga spielt.
Absolut, der Star der Bundesliga, der ganz große Star, vermutlich auch international, Lothar. Also jetzt abschließend dein Urteil dazu. Sollten die Bayern gegebenenfalls sogar das kleine Risiko 3 Jahre eingehen?
Ich würde es eingeben, aber ich stehe nicht in der Verantwortung, weil ich sehe Kane wirklich als Vorzeigeprofi, und er ist topfit, kaum verletzt, gibt immer sein Bestes für die Mannschaft, und natürlich sagt man vielleicht, wenn er im zweiten Jahr eine Anzahl von Pflichtspielen hat, dann automatisch eine Vertragsverlängerung. Sie werden sich einig, weil da mögen sie sich zu gut, zu viel, zu stark. Sie finden zueinander, und ich habe es ja gerade gehört, nicht nur die Bayern-Fans sind froh, sondern die ganze Bundesliga, weil Harry Kane ist auch in der Vermarktung international ein ganz wichtiger Bestandteil für die Bundesliga.
Also du glaubst, es wird weitergehen?
Es wird weitergehen, auf jeden Fall.
Er hat ja auch in seinem Spielstil ja auch so eine unglaubliche Raffinesse. Also er braucht diese monströse Athletik von Lewandowski vielleicht gar nicht, weil er dann schlau genug ist, wenn er 1,5 Jahren merkt, ich komme nicht mehr so ganz in die Engstellen gegen die athletischen Verteidiger, dann lässt er sich ein bisschen zurückfallen. Das macht er jetzt schon und spielt einen schlauen Pass. Ich glaube, der weiß sehr gut, auch dann mit seinen eigenen Defiziten, wenn es dann mal welche geben sollte, umzugehen.
Ja, da muss man aber genau hingucken bei den Defiziten. Ja. Also wenn man die 3 Jahre mal zum Maßstab nimmt, die er bisher abgeliefert hat, und er wird weiter abliefern, glaube ich, weil die Professionalität alleine dafür spricht, neben der nachgewiesenen Klasse. Wir sprechen gleich über Jürgen Klopp, der, so wie ich eingangs sagte, die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder zu Glanz und Gloria führen soll, und der am Freitag unter anderem bei Sky zum Interview und danach auf der Tribüne war beim Eröffnungsspiel Bayern VfB Stuttgart. Gleich mehr zu Jürgen Klopp bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den großen Hoffnungsträger des deutschen Fußballs, über Jürgen Klopp, den immer noch neuen Bundestrainer, und fragen mal nach bei Laura, wie groß ist die Euphorie bei den Fans?
Ich habe den besten Job der Welt, sagt der Bundestrainer selbst, und die Fans sehen es ähnlich. Sie sehen ihn so gern und sie sehen ihn dauernd. Der Bundestrainer ist in der Bundesliga unterwegs, seit es wieder losgegangen ist. Heute zum Beispiel, die Bayern haben es gepostet, an derselbener Straße, Company meets Klopp. Also das ist mal eine Kombo, die wahrhaftig natürlich die Fantasien vieler Deutschlandfans beflügelt. Und Wir brauchen Fantasie. Und um es wieder vorzustellen, das, was geht bei den nächsten Turnieren. Vielleicht kann Klopp, der dann weiter nach Augsburg und morgen weiter nach Stuttgart fährt, ja was bewirken? Genau die Frage, die rausgegangen ist in die Republik. Schafft Jürgen Klopp den Turnaround beim Deutschen Fußballbund? Und die Antwort ist die deutlichste, die wir hatten, Social Media technisch hier bei Sky 90 an diesem Sonntag.
Das ist eine stabile, absolute Mehrheit.
Ja, genau. Es sieht jetzt von mir so aus, 38, sehe ich irgendwas falsch?
87.
Okay, alles klar. Dann, die waren nämlich so ein bisschen verdeckt. Also ja, die Leute trauen Jürgen Klopp was zu. Bester Job der Welt nach Franz Müntefering war eigentlich der Papst und dann SPD-Vorsitzender. Ja. Aber gut, dann, Bundestrainer ist auch gut. Wie gut kennen Sie ihn noch aus der damaligen Zeit beim BVB? Sie haben ja jahrelang zusammengearbeitet.
Ja, ich durfte auf den fahrenden BVB-Zug aufspringen, als Jürgen dem BVB neues Leben eingehaucht hat. Und wir haben ja eine tolle Zeit mit Meisterschaft und Doublesieg und Champions-League-Finale gemeinsam verlebt. Und habe mich sehr über die Entscheidung gefreut, finde die Befragung auch schlüssig in ihrem Ergebnis, teile sie und glaube, dass mit Jürgen Klopp wirklich nicht nur eine logische und konsequente Entscheidung getroffen worden ist, sondern dass darin auch wirklich eine begründete Zuversicht liegt.
Wie kann er es denn schaffen, aus den vorhandenen Spielern in Summe mehr rauszuholen?
Also ich glaube, Jürgen hat einfach eine unfassbare Gabe, Menschen nicht nur zu begeistern, sondern auch weiterzuentwickeln. Die fußballerischen, und das steht mir ja gar nicht zu, darüber zu sprechen, aber Fähigkeiten sind unbestritten. Und die Ausstrahlung, die Wirkung, die Jürgen mit sich bringt und die Art und Weise, finde ich, wie er die letzten Tage in seinem neuen Amt schon begangen hat, die zeigen, mit welchem Enthusiasmus und Feuereifer er bereit ist, voranzugehen. Das macht er in einer unfassbaren Authentizität und Glaubwürdigkeit. Also ich finde, er kann Menschen mitnehmen und ich glaube, er tut dem deutschen Fußball richtig gut. Und er war letzte Woche bei uns.
Glauben Sie, wenn ich einmal ganz kurz, dass er noch mal bei einer Pressekonferenz zum Antritt schon einen möglichen Rücktritt ins Spiel bringen würde?
Ach, weiß ich nicht. Ich würde immer das nicht überhöhen. Das sind Momentaufnahmen. Das große Bild muss stimmen. Und ich glaube, das stimmt mit Jürgen Klopp und seinem Team. Und wenn man sieht, wie er das Ganze angeht, er hat mit uns das Gespräch gesucht. Er ist jetzt bei den Bayern. Er ist überall in der Bundesliga. Also ich finde, er nimmt alle mit. Er macht die Nationalmannschaft zu einer nationalen Angelegenheit. Ich habe auch den Eindruck, dass die Trainer wirklich miteinander arbeiten. Nico und er haben miteinander gesprochen. Das hat er jetzt mit Vincent Kompany getan. Das wird er mit den anderen auch tun. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass die Entscheidung, die Aki Watzke, Bernd Neuendorf, Jürgen Klopp getätigt haben, dass die den deutschen Fußball nach vorne bringt und dass es da auch eine geeinte Geschlossenheit gibt. Denn nur so wird das auch funktionieren. Nationalmannschaft dort, Vereinsfußball dort, das wird nicht funktionieren. Das muss uns alle betreffen. Deshalb habe ich mir auch gerade erlaubt, das Kompliment Richtung Harry Kane zu machen. Eine Bundesliga funktioniert halt nur, wenn wir auch zugkräftige Spieler haben. Und deshalb, glaube ich, ist das, wie Jürgen das anpackt, genau der richtige Weg.
Gehst du mit?
Ja, für mich ist es auch ganz normal, dass Jürgen die Bundesliga-Vereine aufsucht, dass er die Gespräche mit den Trainern hat. Habe ich sogar mit Dolmetscher in Ungarn gemacht, in Bulgarien, wo ich als Nationaltrainer gehabt habe. Du musst natürlich den Kontakt zu den Spielern, zum Verein haben, um zu wissen, ja, wie die Situation ist. Und Jürgen war der Wunsch. Ich glaube, es war gar kein anderer Kandidat irgendwo auf dem Blatt Papier gestanden, sondern die Karte Jürgen Klopp wurde alles auf Jürgen Klopp gesetzt. Und deswegen bin ich überzeugt, auch aufgrund der Erfahrung, auch aufgrund der Qualität, die er als Trainer und die Erfolge, die er gehabt hat, dass er im Endeffekt mit diesem Material, das wir haben, wo wir wieder früh ausgeschieden sind bei der Weltmeisterschaft. Aber wir haben doch so gute Spieler. Also ich persönlich
glaube... Ist das wirklich so, Lothar?
Ja.
Haben wir die Unterschiedsspieler, wenn ich mir die Franzosen anschaue, die Engländer, ja, und viele andere?
Ja, aber, aber das war doch nie unsere ganz große Stärke, dass wir viel besser sind sportlich als die anderen Nationen. Also, wir hatten gute Spieler, weil wir Persönlichkeiten
hatten. Also wenn wir die 90er Weltmeister mal durchgehen, Lothar, also da war
schon viel. Die Italiener auch nicht schlecht oder die Brasilianer. Aber wir haben eine Mentalität gehabt als Einheit. Und das ist ja Jürgen Klopp. Mainz 05 einheitlich Erfolg gehabt. Dortmund, Liverpool. Er hat sie vereint. Das, was Kompany bei Bayern München macht. Und wenn er das mit seinem Team schafft beim DFB, dann ist mir egal, was wieder in den letzten Tagen diskutiert worden ist. Wer ist da, wer ist da, wer ist im Trainerstab, wer ist im Beraterstab. Einzig und allein ist ja jetzt wichtig, nach diesen drei Weltmeisterschaften, die ja alle in die Hose gegangen sind, dass wir wieder Ergebnisse erzielen. Und deswegen, ja, kriegt Jürgen Klopp auch von mir als Experte alle Unterstützung. Wir sind beim ersten Länderspiel dabei mit RTL in Amsterdam und ich freue mich riesig auf dieses Spiel.
Du hast in einem Kommentar geschrieben, ist Klopp noch Kloppo? Was ist damit gemeint gewesen?
Also ich habe, es war kein Fragezeichen, sondern ich habe, also meine These war oder ist, dass es, also ich bin erstmal der Überzeugung, dass es die richtige Personalie ist für den deutschen Fußball. Wer soll das sonst machen als Jürgen Klopp? Und er hat es wirklich an allen Standorten auf eine Art nachgewiesen. Also ich glaube, dass sowohl Mainz, Dortmund als auch Liverpool sind der festen Überzeugung, Klopp ist bei ihnen Ehrenbürger und nicht in der anderen Stadt, weil er es irgendwie geschafft hat, alle Städte zu kriegen.
Hat immer Zeit gebraucht?
Immer Zeit gebraucht ein bisschen.
Das müsste man ihm aber, schon
und das,
geben,
das bringt mich jetzt genauso. Ja. Also wenn man sich, ich habe extra nochmal nachgeguckt, Dortmund war, glaube ich, in der Saison, als Klopp kam, 13. Liverpool war 6. und Mainz war Zweitligist. Mhm. Und er hat alle drei nicht am Peak übernommen, sondern er hat sie alle drei mit Zeit nach oben geführt. Und die deutsche Nationalmannschaft hat ihm ja jetzt den Gefallen getan, dass sie jetzt auch nicht mehr am Peak ist. Also genau das kann Klopp jetzt machen. Aber eben nur, und das ist eben meine Theorie, wenn der Jürgen Klopp noch dieser Menschenfänger ist, wenn er noch den Kloppo in sich hat, der die Kabine anzünden kann, dann klappt's. Wenn er noch, sollte er jetzt dieser, weiß ich nicht, mit Werbung zu plakatierte Superstar aus der Premier League sein, dann vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn einer mal Kloppo
der
gewesen ist.
Der auch in seiner Rolle bei RB durchaus mal auf der anderen Seite gewesen ist.
Gab da auch natürlich Widerspruch und ein Imageproblem, ein vorübergehendes. Aber ich glaube, also Jürgen Klopp war halt mal Kloppo. Und deswegen glaube ich, dass er sich schnell an den Kloppo erinnern wird. Und ich glaube, dass er schon der Richtige dann dafür ist.
Also bei der Pressekonferenz hat er es eigentlich schon gezeigt.
Ja, genau,
in welche Richtung. Ach so, habe ich dir was weggenommen?
Nein,
also da hat er ja schon wieder gezeigt, dass das dieser Kloppo ist, der Klartext geredet hat. Genau. Und das wird er auch zu den Spielern machen.
So
er wird ein klares System haben, er wird eine klare Zuordnung haben. Ja, und es wird eben nicht diese Widersprüchlichkeiten geben, die jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahr häufig in den Medien gespielt worden sind. Schauen wir nicht zurück, schauen wir nach vorne und unterstützen alle die Verantwortlichen beim DFB.
Und das mit der PK ist ja ganz interessant, was du auch, Patrick, angesprochen hast. Ich glaube, jeder andere Trainer hätte schon mit dem Rücken zur Wand gestanden, wenn er in den ersten 10, 11 Minuten des Monologes auf einer Pressekonferenz alle draußen anzählt und seinen Rücktritt mehr oder weniger. Aber das zeigt ja, was für einen Status Jürgen Klopp hat, dass er sich sowas rausnehmen darf, dass er klar abstecken kann. So wird mit mir gehandhabt, gearbeitet, dass alle wissen, woran sie sind. Ich bin auch davon überzeugt, dass es klappen wird. Er ist vor allen Dingen in den Stadien vor Ort, was ein großer Unterschied ist, was wichtig ist. Er nimmt nicht nur die Vereine mit, sondern auch die Spieler selbst. Hat jetzt erste Telefonate geführt, ob es mit einem Jo Kimmich war, ob es mit Musiala war, ob es mit einem Wirtz war, um auch ein bisschen reinzufühlen. Und ich bin mir sicher, sicherlich auch schon im September, da wird jetzt nicht alles über den Haufen geschmissen, aber dass wir schon ein neues Gesicht einer Mannschaft sehen, mit dem einen oder anderen Debütanten, mit einen Said El Mala, der wahrscheinlich auch eine tragende Rolle spielen wird unter ihm. Und einfach mit Jungs, die wieder anfangen zu rennen und Gas zu geben. Und das hat einfach.
Und mit Kimmich auf der Sechs.
Das wäre jetzt exakt meine Frage. Ja. Bist du sicher, dass. Ich habe ihn dazu noch nicht mit einer klaren Aussage gehört.
Er hat sich bisher bewusst nicht locken lassen.
Er lässt sich nicht locken, aber er weiß genau, dass mit Kimmich auf der rechten Außenverteidigerposition nicht geht, weil er ein Führungsspieler ist. Der spielt auch bei Bayern München, ist der Kapitän und hat ja auch nicht die Qualitäten, die heutzutage ein Außenverteidiger braucht. Nämlich die Geschwindigkeit. Kimmich schätze ich auf knapp unter 33 ein, weiß ich nicht. Hundertprozentig, aber die rennen ja alle 36, 37.
Das ist doch dein Terrain, immer demonstriert den
Topspiel. Genau, also gestern war ich ein bisschen daneben gelegen, ich werde Besserung geloben, aber nein, Kimmich gehört ins Mittelfeld, das ist der Kapitän und wenn wir jetzt 8 andere Spieler hätten, wie die Mannschaft 2014, will nicht immer über 1990 reden, da kann der Philipp Lahm Rechtsverteidiger spielen, weil da war ein Schweinsteiger, ein Kedira, ein Müller, ein Klose, ein Hummels, ein Boateng, aber die waren ja alle nicht da oder die sind nicht da. Und er bringt auch junge Spieler. Und ein junger Spieler ist ja auch wichtig, das haben wir auch bei Borussia Dortmund gehört, der braucht auch Erfahrene um sich herum, dass er geführt wird, dass er von denen lernt, dass er von denen profitiert. Und deswegen bin ich überzeugt, wenn Kimmich nominiert wird, und davon gehe ich aus, auch als Kapitän, dann spielt er auf der Doppel-6.
Aber das ist jetzt spannend. Wenn Kimmich nominiert wird,
und davon bin ich überzeugt.
Ja, okay.
Hab mich schon gleich verbessert. Aber du stellst, wie vorher eben auch, die Fragen kommen automatisch. Man darf sich nicht den kleinsten.
Lothar als Experte wird halt einiges verlangt. Das ist dann eben einfach so ganz kurz. Wer wird Torhüter? Glaubst du Nummer 1?
Boah, oder? Das ist die größte Frage. Diese Frage, die stelle ich mir auch. Vertraut er auf einen Erfahrenen? Oder setzt er sofort auf den Jungen? Ubich wird nicht die ganz großen Einsatzzeiten bei Bayern München bekommen. Dann wackelt das ein bisschen. Ich glaube, dass er auf dem erfahrenen setzt, Baumann oder das Ding.
Die Problematik ist halt, das wäre natürlich dann
Für das nächste Turnier.
Genau, weil das wäre natürlich für Ter Stegen und für Baumann maximal unglücklich, die ja bisher schon so eine unglückliche DFB-Karriere haben, wenn die jetzt ein Jahr ins Tor dürfen und dann 27 wird Urbich die Nummer 1 bei Bayern und ist dann automatisch im WM-Tor, ja. Dann haben die beiden wieder so ein Intermezzo und wieder kein Turnier. Das muss er gut moderieren.
Wir sind raus. Wir haben mit Greg
habt das selber gemacht aus der Schweiz. Ne?
Genau. Ja.
Wenn er Deutscher wäre, Kobel, dann wäre die Frage vermutlich geklärt, denn er zählt sicherlich zu den besten Torhütern in der Bundesliga, möglicherweise sogar in Europa. Aber das wird wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, mein Gott, das ist eine Überleitung. Ne? Dass es auch spannend werden wird, nachher die Highlights zu schauen. In Augsburg, Max Zielke gegen Schalke. Schalke zurück in der Bundesliga.
Die Aufstiegseuphorie, die bekommt heute einen ersten ernsthaften Tester. Wir haben einen Bundesliga-Vereinsrekord, was kreierte Torchancen angeht. Wir haben einen Platzverweis, wir haben Tore und wir haben einen 40 Jahre alten jungen Mann nach fast 16 Jahren Bundesliga-Abstinenz wieder zurück. Mehr Werbung kann ich nicht machen.
Naja, aber Tester ist gut formuliert. Dzeko dürfen wir als Namen, das wir jetzt eben durchaus dann mal nennen. Ergebnis verraten wir jetzt noch nicht.
Aber bislang nicht der schnellste Mann auf dem Platz, Lothar, bevor du fragst.
Der hat andere Qualitäten.
Der schnellste 40-Jährige. Genau, der schnellste 40-Jährige auf dem Platz. Also auf alle Fälle sehr empfehlenswert, die XXL-Highlights. Also wenn wir jetzt noch einmal das Wort Torhüter und DFB in den Raum schmeißen, dann kommen wir nicht zu den XXL-Highlights. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es hier. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, Ihnen auch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse an der ersten Sendung. Nach der Sommerpause lege die XXL-Highlights ans Herz und sage Tschüss und auf Wiedersehen.